Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Tschüss. Ich hoffe, die Predigt dauert nicht in Ewigkeit, aber... Liebe Gemeinde, wir hören gleich ein Lied, besser den Text eines Liedes. Die Noten sind uns nicht mit überliefert. Eine Frau singt es. Sie heißt Hannah, dem beigemerkt ein schöner Name. Wer mich kennt, weiß, warum ich das sage. Und Hannah singt ein Osterlied, ein sehr altes Osterlied. Sie singt es etwa 1000 Jahre vor Ostern. Es ist also ein vorweggenommenes Osterlied. Es steht im Alten Testament im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 2 und 6 bis 8a. Und es ist der für den heutigen Ostersonntag vorgeschlagene Predigttext. Überschrift: Der Lobgesang der Hanna. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner. Und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Ein Lied also aus der Zeit um 1000 vor Christus. Und man fragt deshalb zu Recht, was hat dann dieses Lied mit Ostern zu tun? Ich möchte in dieser Predigt den Brückenschlag versuchen. Von diesem alten Lied über das Ostergeschehen bis zu uns heute. Die Brücke ist Gott selber. Er ist es, dessen Tun Hannah in diesem Lied besingt. Er ist es, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns heute begegnen will. Er ist es, der Menschen zu allen Zeiten so begegnen will, dass Freude, Osterfreude aufkommt und Menschen zu singen beginnen, das Lied der Freude über Gott und Gottes Tun. Das Lied des Staunens und der Freude, was bei Gott möglich ist. Und oft ist es das Lied der einstmals traurigen und gedemütigten und Verzweifelten, die nichts zu lachen hatten, bis Gott eingriff mit seiner Osterpower und ihre Trauer und Verzweiflung in Freude kehrte. Und wo einer unter uns sich gerade in so einer Lebenslage oder Gemütslage befindet, da darf er jetzt schon wissen, dieses Lied meint besonders mich. Es möchte mich anstecken, weil Ostern gerade für solche Menschen eine Botschaft hat. Ostern, die Auferweckung Jesu von den Toten, ist sozusagen die Tat Gottes ohne Gleichen. Das Ereignis in der Geschichte schlechthin, das alle christliche Hoffnung bezeugt und alle christliche Hoffnung begründet. Ostern ist das Ereignis, das unbeschreibliche Wunder, das aller unserer Hoffnung den festen Halt gibt. Auch wenn wir unterwegs sein sollten mit Fragen und Zweifeln, die ja oft genug selber auch Begleiter, Zwillinge des Glaubens sind. Diese Hoffnung gibt es allerdings nicht erst seit Christus. Die Erfahrung der Macht Gottes wurde schon im Alten Testament von Menschen geglaubt und bezeugt, wenn auch manchmal eher ahnungsweise und noch auf unsicheren Füßen. Aber Ostern, das Fest der Auferweckung Jesu von den Toten, ist für mich die Bestätigung dieser alttestamentlichen Hoffnung und der feste Grund meiner Hoffnung heute. Ich habe Hoffnung, weil Ostern ist, weil Gott in Jesus Christus den Tod und alle Todesmächte besiegt hat. Das Lied der Hanna ist sozusagen ein vorösterliches Osterlied. Ohne dass Hanna es wollte und etwas davon ahnte, enthält es viele Elemente des Osterglaubens und der Osterfreude und manches auch, was uns nicht so leicht, gleich leicht eingeht. Dieses vorösterliche Osterlied berichtet, drei Dinge möchte ich rausnehmen. Erstens, von der Freude an dem helfenden Gott. Von der Freude an dem helfenden Gott. Wie ist das mit der Freude? Freude kann man nun überhaupt nicht befehlen. Echte und tiefe Freude ist mehr als das Lachen über einen guten Witz. Wie sagte doch der weise Seneca treffend, glaube nicht, dass jeder, der lacht, sich auch freut. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Freude auf Knopfdruck gibt es nicht. Freude braucht einen Grund. Darum aber geht es heute an Ostern um den Grund zur Freude, zur Osterfreude. Und sie gewinnt Gestalt in der Hoffnung und im Glauben, also im Vertrauen auf Gott. Diese Freude finden wir bei Hanna. Den Grund der Freude bei dieser Hanna können wir benennen. Sie war ein Mensch ohne Hoffnung gewesen. Worin bestand ihre Hoffnungslosigkeit? Ihr war bescheinigt worden, auf Kinder, liebe Hanna, musst du verzichten. Ist nichts mit Hannas Söhnen oder Hannas Töchtern, da ist nichts zu machen. Zur Zeit Hannas war das einfach schlimm. Weil sie keine Kinder hatte, war Hanna von ihrer Umwelt verachtet und gekränkt worden. Eine Frau galt damals als Versagerin, wenn sie keine Kinder bekam. Und am schlimmsten traf sie die gängige Überzeugung, dass keine Kinder zu haben, als Zeichen des fehlenden Segens Gottes galt. Ohne Kinder galt man als abgeschnitten von der Lebens- und von der Segenslinie des Volkes Gottes. Gott braucht dich offensichtlich nicht. Liebe Hanna, du bist ein Auslaufmodell. Über diesen Erfahrungen und diesen Anfeindungen und dieser Respektlosigkeit war Hanna ein Mensch mit gesenktem Kopf, mit verschlossenem, bitteren Mund geworden, ein Mensch mit angeknackster Seele. Und alles sprach dafür, dass es auch nie anders werden würde, denn die besten Jahre lagen hinter ihr. Und über all das konnte sie auch die Liebe ihres Mannes Elkana, der trotz allem zu ihr hielt, nicht hinweghelfen. Es ist die Erfahrung von Menschen bis heute, dass man Menschen in Depressionen so gut wie gar nicht helfen kann, außer durch das Aushalten und Ausharren in ihrer Nähe. Einfach da sein. Mehr kann man manchmal nicht tun. Und doch konnte Hanna eines noch: Gott weinend ihr Herz ausschütten. Und sie wird damit auch zur Einladung an uns. Wenn du am Boden bist, vergiss nicht, es gibt eine Adresse, einen, der dich versteht, Gott. Ihm darfst du dein Herz ausschütten. Und Hanna erfährt, wo nach menschlichen Maßstäben alles vorbei ist, da ist Gott noch nicht am Ende seiner Möglichkeit. Mit seiner Liebe und mit seinem Zuspruch für Hanna war er es sowieso nicht. Aber hier geht er einen Schritt weiter. Er schenkt dieser Hanna einen Sohn. Es ist Samuel, der später ein bekannter Mann Gottes wurde. Nun kann die, die am Boden zerstört war, aus dem Grunde ihres Herzens singen. Wahrscheinlich singt sie dabei ein altes Gesangbuchlied. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Sie singt das Lob Gottes, der ihre Schwermut und Bitterkeit in Freude gekehrt hat. Sie singt es mit erhobenem Haupt, denn Gott hat sie aufgerichtet. Schlagen wir die Brücke zu Ostern. Warum könnte dieses Lied genauso ein Osterlied sein? Weil die Osterfreude eine ähnliche Freude ist. Sie entsteht aus dem Karfreitagsschmerz der Jünger. Karfreitag schien zu bedeuten, es ist alles aus. Alle Hoffnungen, die die Jünger Jesu auf Jesus gesetzt hatten, schienen geplatzt wie eine Seifenblase an diesem Karfreitag. Karfreitag hieß für sie, Gott war wohl doch nicht mit Jesus. Sprach nicht das Kreuz eine deutliche Sprache? Lieferte das Alte Testament nicht den hermeneutischen Schlüssel, die richtige Deutung? Von Gott verflucht ist, wer am Kreuz hängt? Karfreitag hieß für sie, 3 Jahre mit Jesus waren umsonst. Sie waren um 3 Jahre Hoffnung betrogen worden, hatten 3 Jahre verloren gelebt. Und dann kam Ostern. Und die Jünger durften erfahren, was man nicht mit seinem Verstand begreifen kann, was man bis heute nicht begreifen und verstehen kann, was die Dimensionen unseres Denkens von Raum und Zeit sprengt. Jesus lebt. Jesus ist nicht gescheitert, nicht von Gott verflucht. Was Jesus gelehrt und gelebt hat, ist nicht von Gott durchgestrichen, sondern in der Auferweckung geschieht etwas ganz Entscheidendes. In der Auferweckung Jesu ist er beglaubigt. Sie dürfen wieder erhobenen Hauptes leben, weil ihr Herr lebt. Gott hat ihn ins Recht gesetzt und man kann ihn mit Recht und Freude nachfolgen. Die Feinde Jesu müssen kapitulieren. Ihnen ist das Maul gestopft. Und diese Feinde sind nicht etwa nur die Menschen, die damals seinen Tod bewirkt haben. Diese Sicht wäre zu oberflächlich und kurzsichtig, weil nur in historischen Dimensionen und in menschlicher Logik gedacht. Diese Feinde sind im tiefsten auch all die anderen Mächtigkeiten, die es gibt, die das Leben bedrohen und zerstören. Aber sie sind besiegt. Besiegt ist die Schuld, die uns von Gott trennt. Durch die Auferstehung wird das Kreuz zum Zeichen der Versöhnung mit Gott. Gute Nachricht für alle, die unter Schuld leiden. Besiegt ist die Angst vor Gott. Durch die Auferstehung wird Jesu Wort von der Liebe Gottes zum Sünder beglaubigt. Gute Nachricht für alle, die Gottes Liebe misstrauen. Bewusst ist die Ausweglosigkeit aus der Sackgasse eines verfehlten und bankrotten Lebens. Das Wort Jesu gilt, dass durch Vergebung und Versöhnung ein Neuanfang geschenkt wird. Gute Nachricht für alle, die vor den Scherbenhaufen ihres Lebens stehen oder vermeinen zu stehen. Besiegt ist die Endgültigkeit des Todes. Durch die Auferstehung Jesu wird deutlich, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat über uns Menschen. Gute Nachricht für alle, die vor dem Tod stehen, wie vor einem dunklen Rätsel, das ihnen bange macht. Das ist die Sicht und die Erfahrung des Glaubens, des Osterglaubens. Sie und wir dürfen mitsingen. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Aus lauter Freude ein Lied für Gott und für die Menschen, aus lauter Freude an dem helfenden Gott. Dieses vorosterliche Lied berichtet aber auch noch von etwas Zweitem. Und da wird es auch manchmal etwas schwer zu verstehen. Nämlich von der Erfahrung mit einem wunderlichen Gott. Das Lied der Hanna beschreibt diesen wunderlichen Gott. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Das klingt wunderlich, verwunderlich. Wunderlich, das meint, Gott geht mit seinen Menschen offensichtlich manchmal Wege, die mit unserem menschlichen Verstand oft nicht zu begreifen sind. Oft sind es Wege, gegen die wir auch rebellieren möchten. Wir fragen leicht, hätte Gott Hannah nicht gleich einen Sohn schenken können? Warum musste Hannah erst durch so viel Leid und Demütigung hindurch? Warum ist Gott mit ihr diesen Weg gegangen? Warum müssen so viele Menschen augenscheinlich durch dunkle Täler in ihrem Leben? Warum lässt Gott das zu? Will er nicht helfen? Kann er nicht helfen? Wir verstehen Gott oft nicht. Es scheint uns mindestens wunderlich für einen Gott, der ein Gott der Liebe sein soll und ist. Ich habe ehrlich gesagt ein paar solcher Fragen in meinem Reisegepäck, die ich Gott einmal stellen möchte. Und dass ich in der kommenden Woche wieder einmal einen ehemaligen Konfirmanden beerdigen soll, gerade 26 Jahre alt, das fällt mir ausgesprochen schwer. Und ich frage mich, warum? Aber nun ist wichtig zu sehen, wunderlich ist nicht nur der Weg Gottes mit Menschen. Wunderlich ist auch sein eigener Weg. Wir müssen und können fragen, warum musste Gott in Jesus diesen Weg gehen? Den Weg in den Stall von Bethlehem, den Weg ans Kreuz. Konnte ihn Gott nicht gleich verherrlichen? Wäre Ostern nicht auch ohne einen Karfreitag oder wenigstens ohne einen so grausamen Karfreitag möglich gewesen? Ein Gott, der leidet, ein Gott, der stirbt, ein wunderlicher Gott. Und manche lehnen diesen Gedanken radikal ab, zum Beispiel der Islam. Wir weigern uns zu glauben, dass Gott leiden kann. Das aber gilt es festzuhalten. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne das Wissen um das Kreuz, um den leidenden Gott. Aber ich entdecke auch Trost darin. Weil Jesus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wage ich es auch, mit meinen Fragen und meinem Nichtverstehen und meinem Zweifeln und meinem Schreien zu ihm zu kommen. Wenigstens das ist für mich ein Geschenk des Kreuzes. Was über unser Denken oft zu schwer zu begreifen ist, das aber erweist zuweilen seine hilfreiche Wahrheit auf anderem Wege. Dass wir hier und da an unserem Leben entdecken, dass der wunderliche Gott ein wunderbarer Gott ist, weil Not und Leid uns oft genug lehren, nicht oberflächlich zu leben und uns oft genug, wie man freilich oft erst im Nachhinein sieht, zum Besten dienen musste oder muss. Dass uns gerade Jesus als der leidende Herr in unserem eigenen Leid ganz nah sein kann, weil wir begreifen, er versteht mich mit meinem Leid, hat er doch selbst gelitten. Dass gerade am leidenden Herrn Jesus deutlich wird, das bin ich ihm wert, ich der Sünder, ich der Ignorant im Blick auf Gottes Willen, der Rebell gegen Gott, sein eigenes Leben, das er gibt aus Liebe. So tief geht er mit seiner Liebe. Ein wunderlicher Gott, über den man sich manchmal wundern muss, an dem mancher wohl manchmal auch irre zu werden droht. Und hinter dem allen doch das Wunder, dass er es gut mit uns Menschen meint. Erfahrungen mit einem wunderlichen Gott. Und am Ende will dieses Wunder uns den Mund öffnen zum Singen des Liedes der Freude. Und zuletzt ein drittes vom Vertrauen auf den überlegenen Gott. Es fällt auf, wie dieses Lied immer wieder das Tun Gottes betont. Der Herr tötet, macht lebendig, führt hinab, führt hinauf, macht arm, macht reich, erniedrigt und erhöht und so weiter. Immer wieder der Herr. Gott sitzt im Regiment. Es wird regiert. Nun ist das aber so, dass das im Regiment sitzen doch keine Garantie für überlegenes und überlegtes Regieren ist. Es gibt in den vielen Regierungen unserer Tage ja auch mancherlei Regierungskrisen. und wohl auch mancherlei Regierungschaos und manchmal brutales Regiment gegenüber Menschen, ja manchmal gegenüber dem eigenen Volk, das fassungsloses Grauen hervorruft, wenn wir an Syrien zum Beispiel denken. Karfreitag war für den Glauben der Jünger wohl auch mindestens eine vermeintliche oder offensichtliche Regierungskrise Gottes. Hier schien das Böse und der Tod gesiegt zu haben. Der Tod scheint die realistischste letzte Macht zu sein in dieser Welt. Das wäre auch mein Denken, wenn ich nicht von Ostern wüsste. Aber Ostern bedeutet, Gott regiert. Gott hat die Macht. Gott führt letztendlich alles zum Guten. Alles. Auch mit uns wird es gut. Auch mit dieser Welt wird es gut, so schlimm es im Augenblick auch aussieht. Ostern bezeugt die Hoffnung des Sieges Gottes über den Tod und alle Todesmächte in dieser Welt. Alle Todesmächte, sagte ich. Es gibt ja nicht nur den natürlichen Tod am Ende unseres Lebens, mit dem uns Gott ja im Grunde auch versöhnen möchte, weil er diesen Ausgang aus dem Leben zum Eingang in das ewige Leben gemacht hat. Auch wenn immer ein Stachel bleiben wird, der darin empfunden wird, wenn und dass etwas schmerzhaft getrennt wird, was sich liebt. Diese Trennung von dem, was sich liebt, das ist der Stachel des Todes. Es gibt aber neben diesem Tod noch andere Tode, die gestorben werden in dieser Welt. Den sozialen Tod, den Tod durch Sinnlosigkeit. Ostern spricht vom überlegenen Gott, der den Tod verschlungen hat in den Sieg. Nicht nur seinen eigenen Tod, sondern auch unseren Tod. Was in Jesus begonnen hat, das wartet auf uns alle. Gottes Neuschöpfung in einer neuen Welt, in der es kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr geben wird, wo keiner einsam sein muss und keinem das Leben sinnlos vorkommen muss. Es ist mein fester Glaube, dass Gott alles wohlmachen wird. Er hat es mit Hannah gemacht, exemplarisch. Er hat es mit Jesus gemacht, grundlegend. Er wird es auch an mir tun und dieser ganzen Welt, schon beginnend in meinem Leben und zuletzt in der Vollendung des Reiches Gottes. Das ist das, was mich am Abend manchmal die Tagesschau aushalten lässt. Er ist der überlegene Gott. Ich hoffe, er macht's bald. Zu schön, um wahr zu sein? Noch zu weit weg, um sich heute schon freuen zu können? Zu unwahrscheinlich, um geglaubt werden zu können? So wie Hannah Gottes Hilfe in ihrem Leben erfuhr, so will uns Gott in Jesus schon heute in unserem Leben ganz nahe kommen, sich begreifbar und erfahrbar machen, wenn auch zum Teil auf wunderliche Weise. Auf jeden Fall in seinem Wort immer wieder. Sein Wort hören und tun, das macht ihn mir gewiss. Da steckt Lebens drin, da steckt Auferstehungskraft drin. Auch in seinem Sakrament, in Brot und Wein, will er mir nahe kommen. Es ist das von ihm geschenkte Zeichen seiner Gegenwart, das auch Zweifler gewiss machen soll und fröhlich, sodass sie mit Hannah und so vielen singen können, vielleicht manchmal mit Stottern, manchmal auch unterbrochen durch Klage, aber es soll das Letzte sein. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Das ist Osterfreude. Ich wünsche sie uns allen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.